Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Vom Plattenbau in die Vorstandsetage. Das ist ja auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch eine ziemliche Ausnahmegeschichte. Simona Stoitschkova, die ist so eine Ausnahme. Sie ist mit Eltern und Bruder in einer Einraumwohnung in einer Ostberliner Platte aufgewachsen und hat es dann aber bis ganz nach oben in internationale Finanzunternehmen geschafft. Und ich habe Simona Stoitschkova in unser Berliner Funkhaus eingeladen. Guten Tag.
Hallo.
Ja, aus der Hochhaussiedlung in den Vorstand, das wäre ja auch in Westdeutschland bemerkenswert. Sie könnten also Ihre Geschichte ganz grundsätzlich als Aufstiegsgeschichte erzählen. Sie könnten auch von sich als Frau in einer Männerdomäne erzählen. Sie erzählen Ihre Geschichte aber ganz dezidiert aus einer ostdeutschen Perspektive. Die aus dem Osten als Wendekind ins Big Business, so heißt Ihr Buch. Warum?
Ich könnte es definitiv auch aus der Perspektive einer Frau erzählen. Ich könnte es auch aus der Perspektive von jemandem erzählen, die einen Migrationshintergrund hat. Ich könnte es auch von der Perspektive erzählen von einer Frau, die mit einer Frau verheiratet ist. Und ich vereine alle diese Perspektiven schon in meinem Buch auch. Aber die Hauptperspektive ist natürlich die meiner Herkunft. Warum? Wie Sie schon gesagt haben, es gibt nicht viele von uns in den Chefetagen. Es ist eine Schieflage, denn wir haben verschiedene Perspektiven, wir haben verschiedene Erfahrungen, wir haben gewisse Kompetenzen. Und wir gehören zu dieser Gesellschaft dazu und wir können diese Gesellschaft aber zurzeit, so wie es ist, nicht wirklich mitgestalten. Und ich möchte an dieser Schieflage arbeiten, damit diese Schieflage eines Tages nicht mehr da ist. Und deshalb mein Buch.
Ich glaube, einer der Auslöser war ein Artikel, den Sie gelesen haben im Handelsblatt. Da ging es darum, wie denn Vorstände rekrutiert werden, wie die sich zusammensetzen. Ja. Und die Bilanz dieses Artikels war, dass zwei Gruppen da systematisch durchs Raster fallen. Das sind Deutsche mit Migrationsgeschichte und Ostdeutsche. Und das ist wohlgemerkt ein Artikel vom Februar 2024, also nicht Ancient History.
Genau.
Hat Sie das überrascht?
Das hat mich ein wenig überrascht, dass es so direkt drin stand, dass genau diese zwei Gruppen zum Raster gehören. Tatsächlich kam bei mir die Idee aber schon früher, denn ich habe im Sommer den Film Barbie geschaut mit meiner Frau. Und es hat mir so die Kindheitserfahrung zurückgebracht, als ich meine Barbie bekam damals und wie ich durch sie inspiriert wurde. Und es hat dann so ein wenig in meinem Kopf bewegt und dann war halt dann dieser Artikel. Und das war dann so der finale Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt wirklich was schreiben.
Diese Barbie als Kind, gehen wir mal zurück in die Kindheit, weil das ist natürlich jetzt wichtig dann für diese Geschichte, um die zu verstehen. Sie waren beim Mauerfall 13, oder?
Genau, ja.
Und Sie haben quasi in Steinwurfnähe zur Mauer am Brandenburger Tor
zu
gewohnt.
Dem Zeitpunkt,
wie
ja.
war denn der Abend?
Ja, der Abend war verrückt, also voller Euphorie, voller Menschen, voller Gefühle, die auf einmal alle kamen und gingen. Es war etwas Unglaubliches. Also ich glaube, keiner wird diesen Abend vergessen.
Diese plötzliche und diese neue Freiheit, wie ist das in der Familie?
Sehr positiv initial. Also wir haben über Reisen gesprochen, wir haben über neue Möglichkeiten gesprochen, wir haben natürlich andere Sachen mittlerweile gekauft. Ich war damals ein großer Bravo-Fan. Es gibt immer noch leider, meine Mutter hat immer noch diese Bilder von meinen Bravo-Postern in meinem Zimmer. Also alles war shiny objects. Und dieses Freiheitsgefühl, wie Sie sagen, das war schon sehr präsent da.
Aber natürlich gab es dann auch gleich die andere Seite. Ihr Vater hat seine Arbeit verloren.
Und dann kam die Realität.
Wie war das? Wie war diese Schattenseite?
Das war schon sehr, sehr traumatisch. Also man muss sich vorstellen, wir waren eine ganz normale Familie, würde ich sagen, glücklich. Wir haben miteinander gut kommuniziert, haben Brettspiele gespielt abends. Wir hatten jetzt nie Luxus, aber wir haben halt das Beste gemacht aus dem, was wir hatten. Und auf einmal kam halt diese Änderung und wir hatten Existenzängste. Ich habe zum ersten Mal meinen Papa weinen sehen, den Moment werde ich auch nie vergessen. Meine Eltern haben sich gestritten und die ganze Chemie in unserer Familie war auf einmal ganz anders. Keiner wusste wirklich, wo es hingeht. Meine Mutter hatte natürlich den Druck, ihren Job zu behalten und ich und mein Bruder waren relativ verloren, weil wir auch nicht wussten, was wir tun sollten. Wir hatten natürlich auch uns selbst, damit wir uns kümmern, weil bei uns in der Schule wurde natürlich auch absolut alles anders. Und es hat schon eine Weile gebraucht, darüber wegzukommen und seine Identität zu finden und sich in dieser neuen Gesellschaft einzufinden. Ich denke, wir hatten Glück, weil wir halt, also ich gehöre noch zu den jüngeren Wendekindern.
Ich wollte gerade sagen, das mag für Ihre Elterngeneration fast noch schwieriger gewesen sein, weil die hatten ja schon ein Leben sich aufgebaut. Für Sie? Ich lese dann, sie dann auf eine internationale Schule tief im Westen von Berlin, dann eben später das Studium in London, diese Karriere. Ja. Das heißt, Sie waren eigentlich die ideale Generation, oder? Für diesen Umbruch?
Ja, so erschien es mir damals nicht wirklich, als ich da drin steckte.
Glaube ich.
Aber nachträglich definitiv. Und diese Lehrerin, die das bei mir alles angestoßen hat von damals, dessen Namen ich leider nicht erinnere. Und wenn sie zuhört, würde ich mir super wünschen, dass sie sich bei mir meldet.
Was hat die gesagt, die Lehrerin?
Ich war halt so ein Troublemaker in der Schule, insbesondere in Englisch. Und ich hatte keine Lust auf Englisch. Und sie hat mir gesagt, sei denn du lernst Englisch, wird aus dir nix. Und sie hat es wirklich so brutal ausgedrückt. Und das hat erst bei mir so den Wunsch angestoßen, Englisch dann doch zu lernen, weil ich wollte ja schon was aus mir machen. Also ich wollte aus dem Plattenbau raus, ich wollte finanziell frei sein. Und so hat das Ganze angefangen. Und das war dann für mich die nächste Transformation. Ich kam dann in eine Mormonenfamilie in den USA.
Ein Austauschjahr, genau.
Ich hatte drei Mütter.
Die nicht sehr religiöse Ost-Teenagerin mitten in der Pubertät oder nach
Korrekt.
Der Pubertät kommt in eine Mormonenfamilie.
Korrekt, mit drei Müttern und einem Vater und etliche Kinder. War ein kompletter Kulturschock für mich. Oh. Also wirklich ein kompletter Kulturschock. Aber ich sage immer, als die Wende kam, bin ich erwachsen geworden. Und in USA habe ich nochmal meine Persönlichkeit gefestigt und weiter erweitert. Also ich habe zum ersten Mal Diversität kennengelernt, kulturelle Unterschiede und wie man halt auch so damit umgeht.
Und haben das eben als was Positives begriffen, aber jetzt eben gleich, ich lese Ihr Buch ja nicht als ein Buch, wie ich die böse ostdeutsche Vergangenheit überwunden habe, sondern Sie sagen ja ganz ausdrücklich, ich habe da beides in mir und Sie schreiben an einer Stelle den Satz, die Kindheit im Plattenbau, die habe ihren heutigen Führungsstil mitgeprägt. Können Sie das erklären, vielleicht an einem Beispiel, was heißt denn das?
Ja genau, also das heißt für mich, ich mache so die Verbindung zwischen, ich nenne es die perfekte Symbiose zwischen dem Wir und dem Ich. Also ich bin jemand, der im Kollektiv führt. Das bedeutet, ich höre meinem Team zu, ich beziehe sie in Entscheidungen ein, immer wo ich kann. Ich höre mir ihre Meinung und mache dann auch etwas draus, weil sie sind ja eigentlich diejenigen, die es tagtäglich umsetzen, sie sind diejenigen, die auch die Details kennen. Und damit befähige ich sie und freue mich immer wieder, wenn sie wachsen und wenn sie dann auch neue Seiten an sich entdecken, wo sie sich vorher vielleicht nicht zugetraut haben. Also ich gebe ihnen sehr viel Mut.
Seien Sie mir nicht böse, das klingt natürlich sehr nach einem Satz, den alle Führungskräfte über sich selber sagen. Können Sie es mir ein bisschen konkreter machen, was an Ihrer ostdeutschen Sozialisation hilft Ihnen da heute?
Also mir hilft diese Solidarität und dieses Kollektiv, in dem ich aufgewachsen bin. Also Individualismus war ja in der ostdeutschen Gesellschaft nicht geprägt. Also es ging alles dem Allgemeinwohl und wir waren halt eine Gemeinschaft und ich versuche in meinem Führungsstil auch genau diese Gemeinschaft herzustellen und in dieser Gemeinschaft zu führen. Natürlich treffe ich am Ende die Entscheidung und ich stehe auch gerade für diese Entscheidung, aber ich treffe die Entscheidung zusammen mit dem Team. Ich gebe sie nicht vor und sage, das ist jetzt mein Weg, ich bin jetzt hier aus einem bestimmten Grund und deshalb treffe nur ich die Entscheidung. Mhm. Und ich würde Ihnen widersprechen, dass die meisten Führungskräfte das von sich aus sagen.
Okay.
Vielleicht sagen es einige, ob das dann wirklich in der Realität so ist, ist mal eine andere Sache, aber viele führen gar nicht so, weil viele stecken immer noch in dieses Hierarchie autoritäre Dasein fest. Also dieses typische traditionelle westdeutsche Führungsgehabe. Und das ist in Deutschland die Normalität.
Mhm. Ja, Sie beschreiben das auch als eine westdeutsche Reaktion, als Sie dann das erste Mal als Führungskraft ein Team geleitet haben und dann Ihre Vision, Ihre Pläne vorgestellt hätten und dann gesagt hätten, was denkt ihr? Und auch Kritik direkt am ersten Tag dazu eingefordert hätten. Das hätte großes Staunen gegeben. Wenn uns jetzt Menschen zuhören in Westdeutschland, die werden da wiederum vielleicht staunen, weil ihnen ansonsten häufig gesagt wird, das direkte und offene Äußern von Kritik, das sei jetzt wiederum typisch westdeutsche Arroganz.
Ja, so habe ich das damals nicht empfunden. Also ich habe es so empfunden, dass die Menschen gar nicht gewohnt sind, deren Gedanken zu einer Führungskraft so direkt zu äußern. Mhm. Und ich wollte ja diese Kritik extra anstoßen, weil ich natürlich schon jemand bin, der sehr gerne irgendeine Entscheidung, Vision, Strategie, Idee von mir sehr gerne von allen Seiten beleuchtet. Und umso diverser und unterschiedlicher und von verschiedenen Aspekten sie beleuchtet wird, umso mehr kann man ja so nah wie möglich an eine Gewissheit kommen, dass es doch die richtige Entscheidung ist. Und das ist, was ich damit anstrebe. Aber das ist für sehr viele immer überraschend, wenn ich diesen Approach dann angehe.
Transformation ist meine Kernkompetenz, schreiben Sie an einer Stelle. Und gleichzeitig ist es so, dass viele Menschen in Ostdeutschland diese Zeit damals vor allem eigentlich als Verlust in Erinnerung haben, als Zusammenbruch und so gar nicht als etwas, woraus man so dieses Positive ziehen kann. Was haben Sie denn da anders gemacht?
Also erstmal habe ich realisiert, dass das, was ich bisher kannte, dass das nicht mehr gültig war. Also die Idee war ja damals, dass der Osten zum Westen wird und dass wir uns in dieses ganz neue gesellschaftliche, wirtschaftliche, sozioökonomische System einfinden und da unseren Weg machen. Und der erste Schritt ist immer so Realisation und der zweite Schritt ist dann Lösungsansatz finden. Und das sind so die zwei Sachen, wo ich sagen würde, ich habe die anders gemacht als andere Menschen vielleicht. Aber ich denke schon, dass egal wie man die damalige Zeit empfindet, also wie gesagt, ich verbinde zu damals auch ein Trauma, ja, zu der Anfangszeit damals. Und egal wie man diese Zeit empfindet, man musste sich schon transformieren. Und dazu gehört also dieser Systemwandel, den man erlebt hat und von dem man dann auf der anderen Seite rausgekommen ist und in die neue Gesellschaft angefangen hat, das macht schon etwas mit einem. Und diese Kompetenz oder diese Fähigkeit haben nicht viele. Ich sage natürlich nicht, dass nur Ostdeutsche sie haben, aber Ostdeutsche haben sie absolut durch diesen Systemwandel, den sie erlebt haben.
Das heißt, was für ein Ratschlag klingt gleich so überheblich, aber was ließe sich vielleicht aus dem, was Sie erlebt haben, ableiten für eine Situation heute, wo sich manche vielleicht sehr in diesen Gedanken, das ist alles über uns hinweggerollt, vielleicht ein bisschen einmauern?
Das ist genau das, was man bei einer Transformation im Unternehmen leider auch immer noch sehr oft falsch macht und was ich immer predige, anders zu machen. Bei vielen Unternehmen, wenn eine Transformation angestoßen wird, kommt der Vorstand und sagt dann, da müssen wir jetzt hin und so wird's gemacht. Und das ist genau der gleiche Ansatz, der damals mit dem Osten gemacht wurde. Die westdeutschen Führungskräfte kamen, sie haben bestimmt, wie alles gemacht wird, sie haben dann auch ihre Nachzügler noch reingebracht. Und alles, was Ost war, wurde nicht wertgeschätzt. Die ganzen Erfahrungen, die Ostdeutschen hatten, wurden da gar nicht mit eingebracht. Qualifikationen wurden nicht anerkannt und so weiter und so fort. Und genau das ist der Ansatz, den man nicht machen sollte in einer Transformation im Unternehmen. Und das ist, was ich predige. Also man muss das Team mit einbeziehen und man muss zusammen diese Gestaltung ins Neue machen. Dann klappt es auch.
Das ist natürlich jetzt Vergangenheit. Heute gesehen, wenn ich Sie frage, wie kommt man aus diesem Einmauern auch wieder raus? Weil Ihr Buch ist ja durchaus auch politisch geschrieben, gesellschaftspolitisch. Es bezieht sich ja, ist ja kein Wirtschaftsratgeber. Haben Sie da eine Idee, wie kommt man aus diesem Einmauern wieder raus?
Indem man Menschen diese Möglichkeit gibt, mitzugestalten. Also indem man genau diese Schieflage, die zurzeit immer noch in allen Bereichen herrscht, in der Wirtschaft ist sie, glaube ich, am schlimmsten mit 4,3%, aber die Schieflage ist auch in der Justiz da, im Militär da, in Politik, in Wissenschaft, also in allen Bereichen, Medien auch. In allen Bereichen, wo man hinschaut, ist da diese Schieflage. Und diese Schieflage gilt es zu beheben. Denn nur wenn Repräsentation in einer Demokratie passt, nur dann kann es auch weitergehen und kann es auch demokratisch weitergehen. Und das ist das Problem, was wir haben. Dadurch, was in der Vergangenheit passiert ist, haben sich demografische und sozioökonomische Strukturen im Osten festgesetzt. Und die sind halt die Konsequenz von dem, was damals passiert ist. Und diese gilt es zu durchbrechen. Und da gilt es, Lösungsansätze zu finden. Aber bevor wir das überhaupt machen können, müssen wir eine Debatte anstoßen. Denn wir haben immer noch eine Situation, wo Vorurteile herrschen. Ostdeutsche haben Vorurteile gegenüber Westdeutschen. Westdeutsche haben Vorurteile gegenüber Ostdeutschen. Also wir sind noch gar nicht auf den gleichen Nenner. Also wir müssen erstmal auf diesen gleichen Nenner kommen, wo wir einander wertschätzen und respektieren und unsere Erfahrungen auch wirklich einbringen können. Und dann können wir uns hinsetzen und sagen, okay, jetzt können wir einen Lösungsansatz hier überlegen. Und Stefan Mauer zum Beispiel macht ja auch einen Lösungsvorschlag mit der Soziologe mit den Bürgerräten. Ja. Jeder Vorschlag hat natürlich Plus und Minus, dieser auch. Aber ich denke, es ist ein gangbarer Weg, den man versuchen könnte, denn da würde Mitspracherecht passieren und das ist, was wir brauchen.
Ich möchte nicht mehr Ausnahme und nicht mehr Außenseiterin sein, schreiben Sie an einer Stelle. Ist das ein Appell an wen?
An Aufsichtsräte, an Entscheider im Unternehmen, auch an Frauen und Menschen aus dem Osten, denn es ist, beide Seiten müssen sich annähern. Also Aufsichtsräte und Entscheider in Unternehmen müssen verstehen, was ostdeutsche Führungskräfte zu bieten haben. Und ostdeutsche Führungskräfte müssen deutlich sagen, dass sie eine Karriere machen wollen, dass sie mitgestalten wollen und müssen dann auch den Mut aufbringen, dies zu tun und sich dafür positionieren.
Ein Ziel Ihres Buches, schreiben Sie auch, ist ein Deutschland, in dem es keine Zuschreibung mehr von Ost und West gibt, sondern das Vereinte sind Stärken, Chancen und Zukunft. Das hieße natürlich auch, Ihr Buch wäre dann eines Tages überflüssig. Ist das Ihre Hoffnung?
Das ist meine Hoffnung, ja. Das ist genau, warum ich es geschrieben habe. Weil auf der einen Seite wollte ich Menschen wie mich und Frauen Mut machen, meinen Weg zu gehen. Und auf der anderen Seite wollte ich, dass wir irgendwann von dieser Ost-West-Debatte überhaupt wegkommen. Denn der Osten Deutschland hat so viel Potenzial. Durch seine Lage, durch die Schlüsseltechnologie, die da vorhanden sind, durch die ganzen Perspektiven, die sich da jetzt aufbauen. Und stellen wir uns einen wirtschaftlich starken Osten vor, einen wirtschaftlich starken Westen vor, Deutschland würde blühen, komplett. Deutschland wäre wettbewerbsfähig, Deutschland würde Europa noch weiter stärken, als es schon ist. Da müssen wir hingehen und wirklich aufhören mit diesem Ost-West und diese Grenze, diese mentale Grenze, die nach 35 Jahren Wiedervereinigung eigentlich total überflüssig sein sollte, sie aber doch noch in den Köpfen ist.
Ein Appell von Simona Stoitschkova. Die aus dem Osten als Wendekind ins Big Business, so heißt das Buch. Erschien im Murmann Verlag für 25 Euro. Dankeschön.
Danke sehr.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.